Deutschlandfunk, das war der Tag.
Wo hört meine Freiheit auf? Wo fängt die Freiheit der anderen an? Beim Silvesterfeuerwerk zum Beispiel, dann, wenn meine Raketen die Atemluft der anderen verpesten. Oder bei Satire, dann, wenn ein umgedichtetes Lied eine Bevölkerungsgruppe als Umweltsau beleidigt. Zwei Beispiele für eine generelle Diskussion, die zurzeit geführt wird hierzulande. Wir berichten gleich. Und wir gedenken dem Brandenburger Politiker Manfred Stolpe und dem Hamburger Schauspieler Jan Fedder. Willkommen zu dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse. Schon wieder, könnte man sagen, schon wieder hat Annegret Kramp-Karrenbauer einen unabgestimmten Vorstoß unternommen. Einen robusten Bundeswehrauftrag für die Sahelzone hat sie am Wochenende gefordert. Und das ohne mindestens mal mit dem Koalitionspartner gesprochen zu haben. Der hat dies umgehend zurückgewiesen. Das Vorgehen erinnert stark an das Manöver der Verteidigungsministerin für einen internationalen Einsatz in Syrien vor 2 Monaten. Hat Kramp-Karrenbauer also nicht dazugelernt? Klaus Remme berichtet.
Die aktuelle Debatte zeigt, mit der neuen SPD-Führung ist ein grundsätzlicher Streit um Auslandseinsätze der Bundeswehr programmiert. Kaum hatte Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Plädoyer für ein robusteres Mandat der Bundeswehr in Mali erneuert, kam entschiedener Widerspruch von SPD-Chefin Saskia Esken. Wir akzeptieren keine undurchdachten Militäroffensiven und keine Redefinition der deutschen Außenpolitik. Aus dem Verteidigungsministerium, so Esken in der FAZ, auch beklagte sie erneut mangelnde Absprache mit dem SPD-geführten Außenministerium. Die Schlagzeilen aus der Region sind eindeutig. Das Thema Mali bleibt aktuell, die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung heute Mittag in Berlin.
Die Stabilität in der Region ist ein wesentlicher Faktor, auch für unsere Sicherheit in Europa. Und mit Sorge sehen wir daher die sich stetig verschlechternde Sicherheitslage in der Region. Die Kanzlerin hat in der Vergangenheit mehrfach unterstrichen, dass Deutschland dort Verantwortung übernehmen will und muss.
Das Auswärtige Amt betonte den bereits beträchtlichen Umfang deutscher Unterstützung in der Ausbildung von Streitkräften und durch ziviles Engagement. Dennoch beharrt Kramp-Karrenbauer in Interviews auf ihrem Standpunkt. Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, erklärt sich das im Deutschlandfunk mit den Differenzen innerhalb der Bundesregierung.
Ich gehe davon aus, dass sie das Thema offensichtlich am Kabinettstisch nicht sachlich und ruhig diskutieren kann. Und deswegen versucht, über die Öffentlichkeit zu gehen.
Die Tatsache, dass Anfragen der französischen Regierung hinsichtlich deutscher Unterstützung beim Aufbau einer Spezialkräfteeinheit von Berlin abgelehnt wurden, verstärkt für manche den Eindruck einer zerstrittenen Bundesregierung. Doch ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums erklärte heute die Absage in Richtung Paris so.
Macht einfach keinen Sinn, dort verschiedene Details womöglich sich eine jetzt Spezialkräfte-Ausbildungsmission hineinzubegeben. Wenn wir aber doch sehen, dass wir womöglich unsere Mandate anders ausrüsten müssen und vielleicht diese Fähigkeit noch anders einsetzen wollen.
Wie die offizielle Begründung der deutschen Absage lautete, konnte der Ministeriumssprecher heute nicht sagen. Gefragt, wo die FDP angesichts der unterschiedlichen Auffassungen von Union und SPD stehe, sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Deutschlandfunk.
Wir stehen deswegen auf keinem der Pole, weil Frau Esken lehnt alles ab. Das zeigt bei der SPD, dass sie ihrer Verantwortung weltpolitisch nicht nachkommt. Auf der anderen Seite ist die Ministerin, die fordert eine Diskussion. Da sagen wir, bevor die Bundeswehr nicht entsprechend ausgerüstet ist, brauchen wir diese Diskussion überhaupt nicht zu führen.
Im Mai muss das Parlament über eine mögliche Verlängerung der Bundeswehrmandate in Mali entscheiden. Ein einfaches Weiter-so wäre nicht besonders attraktiv, so Hans-Peter Bartels, der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags gegenüber dpa. Bartels sprach von einem Reset-Button und einem Neustart mit einheitlicher Koordination und Führung der zivilen und militärischen Hilfe für die Sahelstaaten.
Klaus Remme war das aus Berlin. Kurzer Rückblick, Sommerferien, August dieses Jahres, der Deutsche Lehrerverband schlägt Alarm. Der Lehrermangel verschärft sich weiter, so schlimm sei es seit Jahrzehnten nicht gewesen, heißt es vor 4 Monaten. Jetzt schlägt der Lehrerverband wieder Alarm. Die Quereinsteiger, mit denen der Lehrermangel zu einem großen Teil eigentlich behoben werden soll, sie würden unzureichend ausgebildet, heißt es. Kilian Pfeffer mit den Einzelheiten.
Der Deutsche Lehrerverband greift zu drastischen Worten. Präsident Heinz-Peter Meidinger findet es, Zitat, absurd, innerhalb von 2 Wochen Uni-Absolventen, die noch nie etwas von Pädagogik und Didaktik gehört haben, per Crashkurs zur Grundschullehrkraft auszubilden. Meidinger sagte der Zeitung Die Welt, das sei ein völliges Versagen. Gemeint sind damit die Bundesländer, in denen Quereinsteiger als Grundschullehrer verstärkt eingesetzt werden. Der scheidende Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz aus Hessen sagte dazu, dass einige Länder auf mittlere Sicht nicht ohne Quereinsteiger auskommen könnten, um den Lehrermangel zu bewältigen. Die Länder seien sich bewusst, dass die Quereinsteiger auch entsprechend qualifiziert werden müssten. Richtig bleibe aber, dass jede gegebene Unterrichtsstunde besser sei als eine ausgefallene. Aus der SPD-Bundestagsfraktion hieß es, es dürfe nicht sein, dass immer mehr pädagogische Laien in der Schule eingesetzt würden. Das sei weder im Sinne der Kinder noch der Quereinsteiger selbst, die als Lehrkraft gute Arbeit leisten wollten. Die FDP-Fraktion forderte eine kontinuierliche pädagogische Ausbildung für Quereinsteiger, ohne die man nicht auskomme.
Der Deutsche Lehrerverband kritisiert die Ausbildung der Quereinsteiger an deutschen Schulen. Vor der Sendung habe ich darüber mit Marlies Thepe gesprochen. Sie ist Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie habe ich gefragt, ob sie das auch so sieht wie der Lehrerverband. Lieber schlechter Unterricht als gar keiner?
Also wir sind in so einer großen Notsituation, dass eine Reihe von Menschen, die nicht pädagogisch ausgebildet werden, aushelfen. Besser ist, Unterricht zu haben, ja, aber diese Kolleginnen und Kollegen brauchen eine gute Qualifizierung.
Der Herr Meidinger nennt das ein Verbrechen an den Kindern, wenn da unqualifizierte Quereinsteiger Unterricht halten. Was für ein Verbrechen begehen die denn?
Ja, Verbrechen wäre nicht meine Wortwahl. Ich glaube, dass die Politik hier ein großes Versäumnis hat und eine große Schuld auf sich geladen hat. Aber sie kann das gut machen, indem sie versucht, jetzt in dieser Situation Entscheidungen zu treffen, die für die Zukunft solche Problemlagen verhindern.
Wie müsste denn diese Zusatzqualifikation von Quereinsteigern gestaltet sein?
Vielleicht müsste man genau sein. Als Quereinsteiger werden Menschen bezeichnet, fachlich bezeichnet, die 2 Studienfächer haben, die in der Schule vorkommen, also zum Beispiel Mathematik, Physik, und die keine Pädagogikausbildung haben. Wenn solche Kollegen in den Vorbereitungsdienst kommen und diese entsprechend vielleicht sogar etwas länger dauert, dann sehe ich keine Problematik, sie einzustellen. Schwieriger ist es mit den sogenannten Seiteneinsteigern. Das sind Menschen, die quasi direkt aus einer beruflichen, akademischen Arbeit heraus in die Schule kommen. Für diese Kollegen fordern wir mindestens 3 Monate, bevor sie einsteigen, eine Qualifizierungsmaßnahme und dann weiter Qualifizierung on the job.
Und wie müsste diese Zusatzqualifikation aussehen? Also welche inhaltlichen Schwerpunkte müsste es dann geben?
Es kommt ja auf den Einsatzort an. Also wenn es sich um Grundschule handelt, das ist ja im Moment der Großteil der Seiten- und Quereinsteigenden, und an beruflichen Schulen ist der andere große Teil, dann brauchen sie erstmal eine Einführung in Pädagogik und Psychologie und müssten dann natürlich auch sich mit dem Schulsystem vertraut machen aus der Lehrerinnenrolle heraus.
Und das kann man in 3 Monaten schaffen?
Also das wäre unsere Mindestvorstellung in dieser Notsituation. Grundsätzlich verlangen wir natürlich voll ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, dass die Politik dafür sorgt, dass dies wieder der Fall ist.
Das hat sie nun aber verpasst in den letzten Jahren. Der Lehrerverband kritisiert ganz konkret die Grundschullehrer-Seiteneinsteiger. Wenn ich das richtig verstanden habe, da heißt es, dass manche nach 2 Wochen Crashkurs schon ohne Berufserfahrung als Lehrer in die Klasse gelassen werden. Wo ist das denn der Fall?
Sowas gibt es zum Beispiel in Berlin. Das ist natürlich großes Versäumnis der Politik. Also die Politik müsste mehr Geld in die Hand nehmen, um ihren eigenen Fehler auszugleichen und die Kolleginnen und Kollegen länger vorher einstellen, um sie dann schon vorzubereiten.
Also mehr Geld gibt es ja jetzt auch schon, auch für diese Seiten- und Quereinsteiger. Im Zuge der PISA-Studie, da gab es ja viel Kritik auch von Seiten mancher Bildungsforscher, die sich beklagen, dass es überhaupt keine Forschung darüber gibt, wie man eben Seiteneinsteiger möglichst gut fördert und wo man dann auch die zusätzlichen Gelder, die es jetzt gibt, am besten einsetzt. Also zum Beispiel, um diese Person zu coachen. Sehen Sie das auch so?
Also ganz klar ist, dass alle Seiteneinsteigerinnen und Einsteiger gut davon haben, wenn sie Coaches haben. Das haben ja eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen schon berichtet. Da hat man in dieser Notsituation vielleicht auch eine Chance, pensionierte oder verrentete Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, dieses Coaching zu betreiben. Menschen, die also nicht mehr zurückgewonnen werden können in die Schule, das machen die Regierung ja auch, dass sie verrentete oder pensionierte Kolleginnen bitten, nochmal zu unterrichten. Hier jetzt, die sich dann aber da nicht binden möchten, aber so ein Coaching übernehmen können, das wäre, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Jedenfalls ist mir das berichtet worden von Quer- und Seiteneinsteigenden in Berlin, dass das ihnen gut tut.
Jetzt hat die Kultusministerkonferenz bekannt gegeben und ihren Lehrereinstellungsbedarf und Angebot bis 2030 veröffentlicht. Danach könnten sogar in den nächsten 5 Jahren dann zu viel Lehrer wieder auf dem Markt sein. Wie kommt man denn aus diesem Schweinezyklus quasi raus?
Ja, das haben wir als Gewerkschaften ja schon seit Jahrzehnten gesagt, dass kontinuierlich eingestellt werden muss, damit auch alle Generationen in den Lehrkörpern vertreten sind. Das ist eine Möglichkeit, dafür muss man Geld in die Hand nehmen. Ich glaube im Übrigen an diese Zahlen nicht, denn die basieren ja darauf, dass es nur genauso viel Bedarf gibt wie jetzt. Wenn wir aber jetzt für 2025 im Koalitionsvertrag der Großen Koalition stehen haben, dass an den Grundschulen ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter besteht, dann werden da natürlich auch noch mal mehr Lehrkräfte gebraucht. Und wir müssen natürlich auch die Situation insgesamt verbessern. Wir haben ja gesehen, dass nach der letzten PISA-Studie die soziale Spreizung weiterhin stark bleibt in Deutschland. Und deswegen verlangen wir, dass an Schulen in sozialen Brennpunkten mehr Personal eingestellt wird. Und auch wenn man die Inklusion ernst nimmt, muss mehr Personal eingestellt werden.
Also das heißt, die Politik macht wieder die gleichen Fehler wie früher?
Ja, ich befürchte ja. Und ich befürchte auch natürlich für bestimmte Kinder- oder Schülerinnengruppen wird sich das ihr Lernen lang durchziehen. Also es gibt ja jetzt Eltern, die keine Plätze in den Kitas finden, weil es zu wenig Erzieherinnen gibt. Diese Kinder stoßen dann auf Grundschulen, in denen es zu wenig ausgebildete Lehrkräfte gibt. Und dann setzt sich das ja vom Alter her fort. Also es könnte auch dann sich in der Sekundarstufe fortsetzen, denn die steigende Schülerzahl ist ja auch nicht durch Lehrkräfte in der Sekundarstufe abgedeckt.
Wie kommt es, dass die Kultusminister da zu einem ganz anderen Ergebnis kommen als Sie, rein zahlenmäßig?
Ich denke, dass wir eben natürlich klar sagen, man muss das, was man zusätzlich möchte, eben auch mit Personal abdecken. Und das ist von den Kultusministerinnen und Kultusministern weggerechnet.
Sparpolitik.
Sparpolitik.
Sagt Marlies Teppe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum Thema schlecht ausgebildete Quereinsteiger an deutschen Schulen. Für die einen gehört es dazu wie Sekt und Dinner for One, für die anderen ist es pure Luft- und Umweltverschmutzung. Wenn morgen um Mitternacht wieder ordentlich geknallt und geböllert wird, dann wird die Diskussion um das Silvesterfeuerwerk kurz übertönt werden. Davor wird sie jedoch laut und vielleicht sogar emotionaler als sonst geführt. Wie zeitgemäß ist die Feuerwerkstradition denn noch? Johannes Kuhn fasst die Debatte dazu zusammen.
Der jährliche Verkauf von Feuerwerkskörpern läuft, die Debatte über ein Verbot privater Silvesterfeuerwerke ebenfalls. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund erteilt dabei Verbotsforderungen eine Absage. Geschäftsführer Gerd Landsberg am Morgen im Deutschlandfunk.
Jede Woche wird irgendein Verbot gefordert, erfunden, womit man die Menschen erzieht. Also ich glaube, wir sollten überzeugen. Das machen übrigens ja auch Städte. Wir sollten vielleicht auch eigene Feuerwerke veranstalten. Dann wird nicht privat geböllert. Das findet auch statt.
Anders sieht dies der Deutsche Kulturrat, der Dachverband der Bundeskulturverbände. Das Silvesterfeuerwerk habe sich zum Krawall entwickelt, so Geschäftsführer Olaf Zimmermann in MDR Kultur. Es sei Zeit, sich eine Alternative zu überlegen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworten 57% der Befragten ein Böllerverbot, 36% lehnen es ab. Zu den Befürwortern gehören vor allem Ältere und Frauen. Mehrere Großstädte haben unterdessen dieses Jahr wieder Innenstadtzonen eingerichtet, in denen Feuerwerkskörper verboten sind, darunter München. Dies habe Sicherheitsgründe, so Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle.
Das Feuerwerksverbot gibt es wegen gravierender Vorkommnisse, die zu Gefahren für Leib und Leben führten.
Bei einer konkreten Gefahrenlage können Kommunen solche Orte identifizieren. Für flächendeckende Verbote fehlt allerdings die rechtliche Grundlage. Diese Einschränkungen seien ohnehin schwer zu überwachen, argumentiert Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund.
Wer soll das eigentlich alles kontrollieren? Wer einmal auf einer Leitstelle von Polizei, Feuerwehr oder Ordnungsamt am Silvesterabend war, der weiß, dass die wahrlich anderes zu tun haben, als zu kontrollieren, ob im Außenbezirk irgendjemand einen Böller oder eine Rakete zündet.
Die Deutsche Umwelthilfe will genau solche flächendeckenden Verbote erreichen. Ihr Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch im Deutschlandfunk-Hintergrund.
Ich glaube, wir müssen einfach uns verabschieden von alten Technologien, die übermäßig die Umwelt belasten und eben auch Gesundheitsgefahren zur Folge haben, und überwechseln zu solchen, die mindestens so viel Spaß machen wie eben das alte, aber eben sauberer und sicherer sind.
Resch plädiert auch wegen der Feinstaubbelastung für neue Silvestertraditionen wie öffentliche Laser- und Klangshows. Laut Bundesumweltamt erreicht die stündliche Feinstaubbelastung am Silvesterabend ihren jährlichen Höhepunkt. Städtebund-Geschäftsführer Landsberg widerspricht jedoch dem Argument, dass dies ein ausreichender Grund für ein Verbot sei.
Wir haben fast 11.000 Städte und Gemeinden in Deutschland und die Feinstaubproblematik haben wir etwa bei 62. Also es ist nicht überall die Luft so schlecht.
Die Feuerwerkseinfuhren steigen unterdessen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Vergangenes Jahr importierte Deutschland mehr als 47.000 Tonnen Feuerwerkskörper, so viel wie nie zuvor. Und fast 50% mehr als noch 1999.
Ja, wo hört die eigene Freiheit auf und wo fängt die Verantwortung für das Allgemeinwohl an? Das steht hinter dieser Diskussion. Eine Frage, die auch angesichts des Klimawandels neu verhandelt wird und ebenfalls hochemotional diskutiert wird. Einige Fakten dazu liefert die Wetterbilanz 2019. Wolfgang Hetfleisch berichtet über das drittwärmste Jahr seit Wetteraufzeichnung.
2019 passt in den Trend. Wenn Andreas Friedrich die Jahre heraussucht, in denen die durchschnittliche Temperatur in Deutschland am höchsten war, dann muss der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes nicht weit zurückschauen.
Wir haben 9 der 10 wärmsten Jahre alle in dieser jetzt zu Ende gehenden Dekade gehabt und das ist schon kein Zufall mehr. Hier kann man sagen, die Klimaerwärmung in Deutschland ist auf der Überholspur.
Die Trockenheit im vergangenen Jahr war nicht so extrem wie im Dürrejahr 2018. Dafür wurde ein neuer Hitzerekord aufgestellt. In Lingen im Emsland kletterte das Thermometer am 25. Juli auf 42,6 Grad. Das ist der höchste je in Deutschland gemessene Wert. Die Hitzewelle Ende Juli war insgesamt rekordverdächtig. Die Temperatur stieg an 23 Messstellen auf 40 Grad oder mehr. Auch das ist in diesem Umfang ein Novum, seit die Daten regelmäßig erhoben werden. 2019 reiht sich ein in ein Jahrzehnt, in dem es fast durchgehend zu warm war. Meteorologe Friedrich spricht von einem klaren Trend.
Diese Tendenz ist wirklich ungebrochen, sodass wir davon ausgehen können, wenn wir uns in 10 Jahren unterhalten, dass wir wahrscheinlich dann wieder 8 oder 9 Rekorde neu aufgestellt haben. Also dieser Klimatrend wird sich nach allen jetzigen Erkenntnissen fortsetzen, denn der Klimazug hat sich beschleunigt.
Auch ausbleibender Regen war 2019 ein Problem. Die Zahlen des Deutschen Wetterdienstes zeigen das aber nicht auf Anhieb. Die Niederschlagsmenge lag deutschlandweit nur knapp unter dem langjährigen Mittelwert. Das liegt nach Angaben von Andreas Friedrich aber vor allem daran, dass es seit September fast überall im Land kräftig geregnet hat.
Der August und der Sommer und auch das Frühjahr, die waren immer noch erheblich zu trocken und haben sich dann angereiht an dieses trockene Jahr 2018, wo ja die Defizite gar nicht aufgeholt worden sind im letzten Winter. Und das hat im Sommer 2019 eben zu dramatischen Auswirkungen, zum Beispiel in den Wäldern geführt, in der Landwirtschaft geführt. Denn diese Trockenheit über viele, viele Monate, die hat sich bis in den August fortgesetzt.
Die Folgen für die Natur waren gravierend. Der Boden als Wasserspeicher konnte den Verlust aus dem Dürrejahr 2018 nicht ausgleichen. Viele Bäume sind im Sommer regelrecht verdurstet. Schädlinge wie der Borkenkäfer hatten leichtes Spiel. Besonders trocken ist es 2019 in Teilen von Thüringen und Sachsen gewesen. Hitze und Trockenheit sind aber nicht die einzigen Auffälligkeiten beim Blick aufs Deutschlandwetter der vergangenen 12 Monate. Einige Stürme fielen ungewöhnlich heftig aus, vor allem im Sommer. glaubt man Andreas Friedrich, dem Mann vom Deutschen Wetterdienst, könnte das in Zukunft noch schlimmer werden.
Man hat auf der einen Seite die Trockenheit und die Hitzewellen. Auf der anderen Seite, wenn es dann mal zu Kaltfronten kommt, zu Tiefdruckgebieten, die dann im Sommer reinkommen, dann wird es extremer werden, was den Niederschlag angeht. Stärkere Tornados sind ein Thema, Sturmböen. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir wohl in den nächsten Jahrzehnten erleben werden.
Das sagten alle Klimasimulationen beim Deutschen Wetterdienst übereinstimmend voraus. Und die Experten in Offenbach sind sich sicher, auch Superstürme sind eine Folge der Erwärmung.
Wolfgang Hetfleisch über das drittwärmste Jahr seit Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Deutschlandfunk, das war der Tag, gleich 23 Uhr und genau 30 Minuten. Wir kommen zu den Kurznachrichten in dieser Sendung. Wegen des Streiks der Kabinengewerkschaft UFO sind am zweiten Tag in Folge zahlreiche Flüge der Lufthansa-Gesellschaft Germanwings ausgefallen. Jochen Hilgers.
180 Flüge fallen bei Eurowings bis zum Neujahrstag aus. Trotzdem halten sich die Folgen in Grenzen. Denn nur wenige Passagiere strandeten bislang zum Beispiel am Flughafen Köln-Bonn, dem Drehkreuz von Eurowings. Für die fliegt die kleine Schwester Germanwings innerdeutsche und kurze internationale Verbindungen. Mit 3 Tagen Vorlauf konnte Eurowings seine Fluggäste auf andere Maschinen oder die Bahn umbuchen. Das gelang offenbar überwiegend reibungslos. Seit Monaten schwelt der Streit zwischen Eurowings und der Flugbegleitergewerkschaft UFO. 12.000 Mitglieder hat UFO nach eigenen Angaben. Vertreter der Gewerkschaft zeigten sich geradezu euphorisch über ihren Streikerfolg. Die Fronten im Tarifkonflikt sind verhärtet. UFO meint, dass die Stimmung im gesamten Lufthansa-Konzern im Keller sei. Die Eindrücke am heutigen Tag lassen für die Zukunft nichts Gutes erahnen. UFO drohte bereits am Vormittag mit weiteren Streiks, dann möglicherweise bei Eurowings oder dem Mutterkonzern Lufthansa. Diese Streiks würden noch eine ganz andere Dimension erreichen als die 3 Tage des Germanwings-Streiks rund um Neujahr.
Nach dem Attentat auf eine jüdische Feiergemeinde in New York ist der mutmaßliche Täter angeklagt worden. Der Mann war nach der Messerstecherei im Haus eines Rabbiners zunächst geflüchtet. Später hatte ihn die Polizei aufgegriffen. Antje Passenheim.
Ein New Yorker Gericht klagte den US-Bürger wegen Hassverbrechen an. In 5 Fällen soll er gegen das Recht auf Religionsfreiheit verstoßen haben, indem er versucht habe, Menschen zu töten und sie dabei verletzt habe. Der 37-Jährige war bereits am Vortag wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Er plädierte auf nicht schuldig. Die Ermittler untersuchen, ob der Mann in weitere antisemitisch motivierte Verbrechen verwickelt ist. Der mutmaßliche Attentäter war am Wochenende mit einem Messer während einer Zeremonie in das Haus eines Rabbiners eingedrungen. Er hatte wild auf die Gläubigen eingestochen. 5 Menschen wurden verletzt. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hatte den Angriff zu einem nationalen Terrorakt erklärt. Er kündigte an, New York werde seine Gesetze so ändern, dass Täter derartiger Verbrechen auch wie Terroristen bestraft würden.
Der Irak will wegen der amerikanischen Luftangriffe auf die Hisbollah-Miliz im eigenen Land seine Zusammenarbeit mit der US-geführten Anti-IS-Koalition überdenken. Die Reaktion auf die Luftangriffe in den USA selbst fasst Thorsten Teichmann zusammen.
Trump schießt endlich zurück, titelt das Wall Street Journal. Hätte der US-Präsident keine Militärschläge gegen Ziele in Syrien und Irak angeordnet, wäre die Gefahr neuer iranischer Angriffe noch größer, heißt es in dem Kommentar. Die USA werfen Iran vor, im benachbarten Irak schiitische Milizen zu unterstützen. Diese Gruppen hätten seit Wochen Militärbasen mit Raketen beschossen. Bei einem der Angriffe war am vergangenen Freitag ein Amerikaner getötet worden. Deshalb habe US-Präsident Trump gehandelt, erklärte Außenminister Pompeo. Washington habe den militärischen Einsatz auf die Handlanger beschränkt, statt auf die iranischen Auftraggeber zu zielen, beklagt William Wexler vom Atlantic Council, einem politischen Beratungsinstitut in Washington. Sein Kollege Thomas Warrick erklärte, die irakische Führung sei nicht in der Lage, Milizen wie Kataib Hisbollah zu kontrollieren. Was in Washington dabei verloren geht, ist der Umstand, dass die USA und die schiitischen Milizen an der Grenze zu Syrien bis vor kurzem noch einen gemeinsamen Feind hatten, den sogenannten Islamischen Staat. Mit dessen Niedergang rückt nun wieder die Konfrontation mit Iran in den Mittelpunkt. Der Analyst Sina Tusi vom National Iranian American Council warnt, Irak werde zum offenen Schlachtfeld für den Konflikt zwischen den USA und Iran. Und der politische Kommentator Antun Issa textet im Netz, das Einzige, was gegen Irans Einfluss im Irak helfe, sei Unterstützung. Unterstützung für eine funktionierende, stabile Demokratie im Irak ohne Korruption.
Zwischen Spanien und dem südamerikanischen Land Bolivien ist eine diplomatische Krise ausgebrochen. Bolivien wies zwei spanische Diplomaten aus. Die Regierung in Madrid erklärte daraufhin bolivianische Diplomaten als unerwünschte Personen. Oliver Neuroth.
Spanien gibt den drei Diplomaten aus Bolivien 72 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Das sei die Reaktion auf die, so wörtlich, feindliche Geste der bolivianischen Übergangsregierung, heißt es aus Madrid. Gemeint ist die Ausweisung zweier spanischer Diplomaten, darunter des Konsuls. Gleichzeitig wolle Spanien aber die freundschaftlichen und solidarischen Beziehungen zu dem südamerikanischen Land und seinem Volk aufrechterhalten. Auslöser für die diplomatische Krise war ein Vorfall am Freitag in der mexikanischen Botschaft in Bolivien. Vertreter der Botschaft Spaniens wollten dort einen Besuch abstatten. Die bolivianische Übergangsregierung warf ihnen daraufhin vor, zu versuchen, Politiker aus der Botschaft zu schmuggeln. Und zwar Mitglieder der bolivianischen Ex-Regierung von Ministerpräsident Morales, die sich in der mexikanischen Vertretung aufhalten. Ein Vorwurf, den Spanien strikt zurückweist. Zu dem Besuch in der mexikanischen Botschaft kam es gar nicht erst. Im Auto der Spanier fuhr vermummtes und offenbar auch bewaffnetes Sicherheitspersonal mit. Die bolivianische Polizei stoppte das Auto. Der Vorwurf, die Spanier hätten versucht, eine Absperrung zu durchbrechen und sich heimlich Zutritt zur mexikanischen Botschaft zu verschaffen. Die Übergangsregierung Boliviens warf Spanien vor, die Souveränität des Landes zu verletzen. Neben den beiden spanischen Diplomaten weist Bolivien nun auch die Botschafterin Mexikos aus.
Der Schauspieler Jan Fedder ist tot. Er starb im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Daniel Kaiser.
Die Polizei bestätigte, dass es am Abend einen Einsatz bei Jan Fedder zu Hause gegeben habe. Der Ehrenkommissar der Hamburger Polizei sei um 18.47 Uhr gestorben. Einzelheiten sind nicht bekannt. Fedder hatte jahrelang an einer Krebserkrankung gelitten und sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Einem Millionenpublikum bekannt war er als Polizist Dirk Matthies in der NDR-Serie Großstadtrevier und als Kurt Brakelmann in Neues aus Büttenwerda. Fedder wuchs als Sohn eines Kneipenbesitzers und einer Tänzerin in St. Pauli auf. Mit 7 Jahren sang Fedder als Knabensopran im Chor des Hamburger Michel. Seine erste große Rolle vor der Kamera war 1981 die des Pilgrim im Film Das Boot. Fedder war auch im ersten in Verfilmungen nach Stoffen von Siegfried Lenz zu sehen.
Wir kommen zu den Finanzmärkten. Recht dünner Handel vor dem Jahreswechsel verzeichnen die Börsen heute. An der Wall Street haben die Anleger nach der jüngsten Rekordhart Gewinne eingestrichen. Der US-Leitindex verlor 0,6% auf 28.462 Punkte. Und auch an der deutschen Börse wurde mehr Sekt getrunken als gehandelt, berichtet Viktor Goetker.
Letzter Handelstag in diesem Jahr am Frankfurter Börsenparkett und buchstäblich in letzter Sekunde haben die Händler noch versucht, alle Orders auszuführen. 15 Sekunden vor Handelsschluss, da kamen manche Kunden noch mit Orders durch. Da wurde es stressig und da hieß es Nerven behalten. Danach war am Parkett Umtrunk angesagt, Cocktails am Börsenparkett, mehr Klischee geht wohl kaum. Aber dieses Jahr darf das erlaubt sein, denn der deutsche Leitindex DAX, er hat dieses Jahr seit Jahresbeginn 26% zugelegt. Der Blick auf die Kurstafel zeigt, der Leitindex schließt dieses Jahr 2019 mit genau 13.249 Punkten. Das kann sich sehen lassen. Bis zu einem neuen Allzeitrekord sind es allerdings noch 347 Punkte. Nicht mehr viel, aber das ist dann Arbeit für das kommende Jahr. Spitzenreiter im DAX dieses Jahr waren die Aktien des Indexneulings MTU. Das Unternehmen stellt Triebwerke für Flugzeuge her und profitiert vom weltweiten Luftfahrtboom. Plus 60% bei den Aktien von MTU dieses Jahr. Außenseiter ist der Zahlungsdienstleister Wirecard. Den zerren Zeitungsberichte immer wieder ins Zwielicht wegen wohl undurchsichtiger Bilanzen. 19% haben Anleger mit diesen Titeln dieses Jahr verloren und auch eine Menge Nerven.
Deutschlandfunk, das war der Tag, 23.38 Uhr. Vor einem Jahr hatte ein chinesischer Forscher stolz verkündet, genetische Veränderungen an ungeborenen Babys vorgenommen zu haben. Dieser genetische Eingriff in die Embryonen hatte weltweit für Empörung gesorgt, weil er den Einstieg in das Schaffen des perfekten Menschen symbolisiert hat und gegen medizinisch-ethische Regeln verstoßen hatte. Jetzt wurde der Forscher und seine Gehilfen von einem chinesischen Gericht verurteilt. Steffen Wurzel berichtet.
3 Jahre Gefängnis für He Jianghui. Außerdem muss er gut 380.000 Euro Strafe zahlen. Das hat ein Gericht in der südchinesischen Stadt Shenzhen entschieden. Ein Nachrichtensprecher des staatlichen Senders CCTV verlas die Strafmaße für den 35-jährigen Gentechnikforscher und 2 Mitangeklagte. Auch sie bekamen Haftstrafen, wobei eine zur Bewährung ausgesetzt wurde. He Jianghui wurde verurteilt wegen illegaler medizinischer Methoden, wie es hieß. Die Richter erklärten, der Forscher und seine beiden Mitangeklagten hätten, Zitat, die Grenzen der Ethik in der wissenschaftlichen Forschung überschritten. He Jianghui hatte an seinem Institut in Shenzhen mit einem sogenannten Genscherenverfahren das Erbgut 2 ungeborener Zwillingsschwestern manipuliert. Ende 2018 machte er das Experiment mit einem vielbeachteten Internetvideo öffentlich.
2 beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world.
Die beiden Zwillinge namens Lulu und Nana seien gesund auf die Welt gekommen. Dank seines Eingriffs kurz nach der künstlichen Befruchtung der Eizelle der Mutter seien die beiden nun lebenslang geschützt vor einer möglichen Ansteckung mit dem HIV-Virus. Das behauptete He Jianghui in dem Video kurz nach Geburt der beiden Babys. Through which HIV enter to infect people. Mit dem Genexperiment löste He Jianghui weltweit Empörung aus und eine Debatte über die Grenzen der Genforschung. Auch in China selbst war die Empörung groß. Auch hier gab und gibt es eine Debatte über ethisch-moralische Fragen in der Gentechnik. Allerdings wird diese nur innerhalb der Wissenschaftsszene geführt. Gesellschaftlich und in den chinesischen Medien spielte das Thema in den vergangenen Monaten keine Rolle. Auch das Urteil gegen He Jianghui heute kam völlig überraschend und ohne Vorwarnung. Denn der Prozess gegen ihn fand im Verborgenen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis zur Verkündung des Strafmaßes heute war nicht einmal bekannt, dass es einen Strafprozess gegen He gab. Rund ein Jahr lang war überhaupt nicht klar, wo sich der Forscher überhaupt befindet. Auch Zongya Li, Professorin für Medizinethik an der Peking-Universität, wurde von dem Urteil überrascht. Man will der Öffentlichkeit mit dem Urteil zeigen, dass solch ein Vorgehen harte Strafen nach sich ziehen kann. Bisher war es oft so, dass Wissenschaftler in China keine juristischen Konsequenzen fürchten mussten, wenn sie Fehler gemacht haben. Dass selbst unter Wissenschaftlern und Fachleuten in China bis heute niemand von dem Prozess gegen He Jianghui wusste, zeigt, wie intransparent das chinesische Rechtssystem noch ist. Unklar bleibt weiter, wie es den beiden Zwillingsmädchen, Lulu und Nana, geht. Auch über mögliche rechtliche Folgen für die Eltern der beiden ist nichts bekannt.
Über die Wetterbilanz in Deutschland 2019 haben wir schon berichtet in dieser Sendung. Und auch in Australien ist der Klimawandel deutlich zu spüren. Seit Wochen wüten dort die Flammen. Und auch hier soll die globale Erwärmung der Grund dafür sein, dass es dort in diesem Sommer besonders früh und heftig brennt. Auffällig dabei, die Australier wählen seit Jahren eine Regierung, die den besonders klimaschädlichen Kohleabbau fördert. Aus einem verstörten Land, Holger Senzel.
Fernsehaufnahmen von der Evakuierung eines Dorfes in Neu-Südwales. Zuweilen stoßen die Feuerwehrleute dabei auf Unverständnis, weil die Menschen bis zum Schluss hoffen, dass ihr Haus vom Feuer verschont bleibt. Justin und Helena hofften noch, als sich die Brände von 2 Seiten näherten. Doch dann entdeckten sie eine 3. Feuerfront und wussten, dass sie verloren hatten. Die Flammen waren bis zu 40 Meter hoch. Sie rasten regelrecht durch den Wald, die Bäume fackelten ab wie Papier. Da war klar, wir haben keine Chance. Und seine Partnerin ergänzt:
Wir waren noch nie in so einer Situation, wo wir tatsächlich nichts mehr haben. Ja, stimmt nicht. Das Wichtigste haben wir. Wir haben uns.
30.000 Bewohner und Urlauber wurden aufgefordert, das Gebiet östlich der Stadt Bairnsdale im Bundesstaat Victoria zu räumen. Der Princes Highway, eine der Hauptverkehrsadern der Region, ist bedroht. Temperaturen von über 40 Grad, extreme Trockenheit und Starkwind aus wechselnden Richtungen haben die Brandgefahr weiter erhöht und die Buschfeuer unberechenbar gemacht. Schneller als ein Mensch rennen kann, rasen die Flammenwalzen teilweise heran. Wir mussten das Haus so schnell verlassen, dass wir nicht mal den Gashahn schließen konnten. Und dann hörten wir auch schon, wie unser Heim explodiert. Weg hier, ruft eine Frau ihrem Sohn zu, als ein Flugzeug rote Löschflüssigkeit ablässt. Mehr als 100 solcher Maschinen sind im Einsatz. Über 10.000 Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter und Freiwillige kämpfen im größten Rettungseinsatz der Geschichte Australiens gegen die Flammen. und stehen doch oft auf verlorene Posten. Kilometerweit steigen Rauch und Glut in die Atmosphäre und entfachen andernorts neue Brände im knochentrockenen Unterholz. Millionen Hektar Land wurden vernichtet, über 1000 Häuser brannten nieder, mindestens 9 Menschen starben. Es grenzt an ein Wunder, dass es nicht mehr Opfer gab angesichts der verheerenden Wut des Feuers. Was jetzt wirklich helfen könnte, wäre Regen. Viel und heftiger Regen. Doch der ist laut Wettervorhersage nicht in Sicht. Eine Demonstration gegen die Klimapolitik im weltgrößten Kohleexportland. Die Regierung hat den Zusammenhang zwischen Buschfeuern und Klimawandel lange bestritten. In keinem Land gab es mehr Leugner des menschengemachten Klimawandels. Doch die Forderungen nach einem politischen Kurswechsel werden lauter angesichts der zunehmenden Extremwetterlagen. Es fühlt sich gerade an, als stünde ganz Australien in Flammen, meint Klimaschützer John Dee.
Many Australians around the country.
Viele Australier sind extrem wütend, weil sie hautnah das Resultat der politischen Passivität angesichts des Klimawandels erleben. Die Feuer kommen immer früher und sie werden immer fürchterlicher. Seit Wochen ist die Millionenmetropolis Sydney in gesundheitsschädlichen Rauch gehüllt. 270.000 Menschen haben jetzt mit ihrer Unterschrift gefordert, das traditionelle Silvesterfeuerwerk abzusagen. Es sei zu gefährlich angesichts der Trockenheit. Doch bislang hält die Bundesregierung von Neu-Süd-Wales an dem Spektakel fest.
Wir bleiben beim Thema Klimawandel, ein aufgeladenes Thema. Schnell wird eingeteilt in zwei Lager, in Klimaretter und in Klimaverpester. Gerne zeigt man da mit dem Finger von sich weg. Wie verpestet aber auch die Debattenkultur dazu ist, wie groß die Unsicherheiten und wie schnell der Klimawandel instrumentalisiert wird, das zeigt eine eher harmlose musikalische Satire im Westdeutschen Rundfunk. Philipp Brust.
Umweltsau. Dieses Wort sorgt seit dem Wochenende für viel Empörung. Für eine Satiresendung hat der WDR das beliebte Kinderlied »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« umgetextet und von einem Dortmunder Kinderchor singen lassen. Die Idee, eine Satire in der aktuellen Klimadebatte. WDR 2 veröffentlichte ein Video von dem Lied am Freitag auf seiner Facebook-Seite. Anschließend brach ein Sturm der Entrüstung los. Viele User beschwerten sich über mangelnden Respekt gegenüber Älteren und einer Instrumentalisierung von Kindern. Am Samstag entschied der Sender schließlich, das Video wieder zu löschen und diskutiert mit seinen Hörern über die Reaktion.
Ich finde den Beitrag des WDR beschämend. Ich finde nicht den Hauch einer Entschuldigung. Und 9- bis 13-jährige Kinder solch einen Text singen zu lassen und dann nicht von Instrumentalisierung zu sprechen, finde ich auch nicht angebracht.
Ich bin tatsächlich überrascht, dass das so viele Leute in blanke Panik quasi versetzt. Ich finde, man kann 9- bis 13-jährigen Kindern durchaus zutrauen, dass sie schon in groben Zügen verstehen können, was sie da eigentlich singen. Dadurch, dass sich so viele Leute darüber aufregen, hat Satire ja eigentlich genau das geschafft, was es soll. Sie hat nämlich richtig wehgetan.
Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet meldet sich per Twitter zu Wort und wirft dem WDR vor, Grenzen überschritten zu haben. Viel Gegenwind also. WDR2-Programmchef Jochen Rausch und auch WDR-Intendant Tom Buro entschuldigen sich in der Sendung am Abend öffentlich für den Beitrag. Aber auch das sorgt bei den Hörern für heftige Diskussionen.
Ich verstehe auch ehrlich gesagt den Herrn Buro nicht, dass er sich entschuldigt dafür, dass Mitarbeiter beim WDR ihre Aufgabe erfüllen. Wir haben das Recht dazu, zu überzeichnen, um auf wichtige Dinge hinzuweisen.
Inzwischen berichten auch andere Medien über das aus Sicht des WDR missglückte Satire-Video. Die Diskussion im Netz schaukelt sich weiter hoch. Längst geht es nicht mehr nur um das Video. Rechte Gruppen organisieren sich und machen gezielt Stimmung gegen den WDR. Am Sonntag treffen sich rund 100 Menschen in Köln zu einer Demonstration vor dem Sender, darunter auch die laut Verfassungsschutz NRW rechtsextreme Bruderschaft Deutschland. Mitarbeiter des WDR erhalten außerdem Morddrohungen. Für Intendant Tom Buro überschreitet das Grenzen, egal wie berechtigt die Kritik an dem Video des Kinderchors sei.
Ich bin erschüttert. Ich bin als allererstes besorgt um die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir werden das nicht dulden. Ich gehe mit allen juristischen Mitteln dagegen vor und nach Kräften werden wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schützen. Und ich bin aber vor allen Dingen erschüttert über das, was sich an Verrohung mittlerweile da zeigt. In unserem Land ist etwas richtig krank. Und wir haben alle dazu beizutragen, dass sich das ändert.
Vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe da eine besondere Aufgabe, sagt Buro.
Zu unserem letzten Thema. Als leidenschaftlich und geradlinig im Einsatz für seine Mitbürger würdigt ihn Bundeskanzlerin Merkel als Gesicht und Stimme Brandenburgs. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nennt ihn eine überragende politische Persönlichkeit. Im Alter von 83 Jahren ist Manfred Stolpe gestorben, erster Ministerpräsident Brandenburgs und ehemaliger Bundesverkehrsminister. Ein Nachruf von Vanja Budde.
Seine letzten Jahre verbrachte Manfred Stolpe zusammen mit seiner Frau Ingrid in Potsdam in einem Seniorenheim direkt an der Havel. Als die Stimme noch einigermaßen mitmachte, empfing er dort gerne Besucher.
Ich habe die Gabe, dass ich gut zuhören kann und auch immer überlege, was den anderen bewegt. Und kam hinzu, dass ich eine sehr fromme Mutter hatte, die mich geprägt hat und die mich automatisch zum Glauben und zur Kirche gebracht hat. Und das schafft dann noch ein bisschen Abstand von den Aufgeregtheiten des Tages.
Manfred Stolpe wurde am 16. Mai 1936 im heute polnischen Stettin geboren. 1955 machte er das Abitur in Greifswald. In die FDJ trat er noch ein, den Kommunistischen Jugendverband der DDR. Es sei ihm immer wichtig gewesen, kein Außenseiter zu sein, sagte Stolpe, um mitbestimmen zu können. Außenseiter war er dann aber doch. Er engagierte sich in der evangelischen Kirche und weigerte sich, SED-Parteimitglied zu werden. Nach dem Jurastudium in Jena heuerten Kirchenkreise in Greifswald Stolpe als Juristen an. Startpunkt einer Karriere als später wichtigster Vermittler zwischen Kirche und Staat in der DDR.
Die nahmen uns so lange ernst, wie sie das Gefühl hatten, die Kirchenleitung hat die Gemeinden hinter sich.
Schon in den 60er Jahren führte Stolpe als Chefjurist der Kirche erste Gespräche mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Die Vorwürfe von ehemaligen Bürgerrechtlern, dass er als IM-Sekretär Spitzeldienste geleistet, kircheninterner verraten und Informationen aus der DDR-Opposition geliefert habe, die hat Stolpe stets vehement bestritten. In den Zeiten der Wiedervereinigung habe der stets auf Ausgleich bedachte Manfred Stolpe wie ein Rettungsanker gewirkt, erinnert sich Matthias Platzek.
Die erste persönliche Begegnung war in den Wendemonaten 89-90, wo Manfred Stolpe auf mich schon bei der ersten Begegnung den Eindruck gemacht hat, dass er das Gegenteil von all dem, was da ringsrum stattfand, so atemlos, so manchmal auch ein bisschen ratlos und so. Alles itterte und er überhaupt nicht.
Mit Manfred Stolpe als Spitzenkandidat im gerade neu geschaffenen Bundesland Brandenburg holte die SPD auf Anhieb 38%. Er war der erste sozialdemokratische Ministerpräsident im Osten und gründete eine Ampelkoalition mit Bündnis 90 den Grünen und der FDP. Die blühenden Landschaften ließen auf sich warten. Stattdessen gingen Anfang der 90er Jahre zehntausende Industriearbeitsplätze verloren. Dennoch nannte Stolpe die Wiedervereinigung 1999 eine erstaunliche und großartige Gemeinschaftsleistung. Doch der Umgang miteinander müsse erst noch gelernt werden, sagte er bei der ersten Sitzung des nach Berlin umgezogenen Bundestages im dortigen Reichstagsgebäude. Und er betonte, wie groß der Umbruch für die Menschen im Osten war.
Die Erfahrungen sind oft ein Schock gewesen, vor allem die nicht erwarteten Erfahrungen, zu denen insbesondere die unerwartete Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit gehört.
Zu Stolpes Regierungsbilanz gehört aber auch das Abbaggern von Dörfern in der Lausitz für den Braunkohletagebau, trotz gegenteiliger Versprechungen. Wirtschaftliche Großprojekte, die eigentlich Leuchttürme werden sollten, setzte die Landesregierung spektakulär in den märkischen Sand. Vernichtete 240 Millionen Steuergelder. 2002 gab Stolpe sein Amt als Ministerpräsident an seinen Nachfolger Matthias Platzek ab. Doch er blieb nicht lange ohne Posten, wurde Bau- und Verkehrsminister im Kabinett des SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Nach der Bundestagswahl 2005 und dem anschließenden Regierungswechsel zu einer großen Koalition schied Stolpe auch aus seinem letzten politischen Amt aus.
Der Nachruf auf Manfred Stolpe von Vanja Budde. Und jetzt sind wir bei der Presseschau heute mit Philipp Hinken.
Kurz vor den morgigen Silvesterfeiern ist ein Thema die Diskussion um ein allgemeines Böllerverbot. Von wegen Böllerpause, schreibt der Tagesspiegel aus Berlin. Spätestens um Mitternacht wird das schlechte Gewissen, soweit es überhaupt vorhanden ist, wirksam betäubt. Die Böller-Scham wird ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Flugscham. Für die Zukunft dürfen wir gespannt sein, ob das schon mehrfach angekündigte Machtwort des Gesetzgebers tatsächlich ausgesprochen wird. Auch die Tageszeitung Taz sieht die Politik gefordert. Der Hebel ist die deutliche Einschränkung des Verkaufs der Knallkörper durch die Bundespolitik, so wie auch Kippen heute teurer und restriktiver angeboten werden als noch 1980. Jene, die meinen, mit den Böllern werde die Freiheit des Individuums verteidigt, führen nur noch Rückzugsgefechte. Feuerwerk sollte nicht verboten werden, finden hingegen die Neue Osnabrücker Zeitung und fragt: Müsste man dann nicht auch über die Gesundheitsgefahr durch E-Scooter sprechen? Individuelles Autofahren wäre erst recht ein No-Go. Glitzernde Funken gehören für viele zur Tradition. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Familien und ganze Gemeinden gegen Feuerwerk für jeden und für eine gemeinsame Show. Solche Ideen werden auf lange Sicht zu einem Wandel führen, ohne dass es von oben verordnet werden muss. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ergänzt: Die Zeiten ändern sich und damit auch die Maßstäbe dafür, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Bestes Beispiel dafür ist das Rauchverbot, bei dessen Einführung von einigen der Untergang des Abendlands beschworen wurde. Heutzutage räumen sogar viele Raucher ein, dass sie die qualmfreie Luft in den meisten Kneipen und Restaurants nicht mehr missen möchten. Ein zweites Thema ist der Rückgang von Großspenden an Parteien. Dazu schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle: Großspenden sind nicht die einzige Säule, auf der die Finanzierung der Parteien ruht. Staatliche Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge sind sehr viel wichtiger. Je weniger Großspenden von Unternehmensseite an Parteien fließen, desto geringer der argumentative Nährboden für Verschwörungstheoretiker, die wittern, dass politische Entscheidungen käuflich sein könnten. Von einer Entfremdung zwischen Wirtschaft und Politik kann keine Rede sein, konstatieren auch die Nürnberger Nachrichten. Parteisponsoring ist heute viel öfter zu beobachten als früher. So erhalten Konzerne beispielsweise auf Bundesparteitagen die Möglichkeit zur positiven Selbstdarstellung als Gegenleistung für finanzielle Unterstützung der Veranstaltung. Wer Geld unterbringen will, muss also nur kreativ sein. Die Badische Zeitung aus Freiburg sieht zudem auch die Bürger in der Pflicht. Anders als bei Großspenden kann eine Vielzahl kleiner Spenden durchaus Ausdruck einer lebendigen Demokratie sein. Parteien sind bei der politischen Willensbildung wichtig und sie brauchen die entsprechenden Mittel dazu.
Die Presseschau heute mit Philipp Hinken. Danke. Das war dieser Tag im Deutschlandfunk.